Du bist gerechter als ich. Das möchte ich über die Predigt setzen. Woher weiß denn der Mensch, ob er gerecht ist oder nicht? Luther hat gerne dafür das menschliche Gewissen in Anspruch genommen. Das Gewissen weist mich darauf hin, was gut ist und was recht ist, was ungut ist und was nicht hilft. Und die Frage ist, woher kommt denn mein Gewissen? Redet Gott durch mein Gewissen? Vor einigen Tagen komme ich hungrig mittags nach Hause. Verführerisch duftet da was aus der Küche vom Herd. Eine Pfanne und zwei Töpfe haben da was in der Mache. Neugierig schleiche ich mich an den Herd. Muss doch mal schauen, was mir da das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Der würzige Geruch redet von gehacktem. Buletten, würden wir Berliner sagen. Hackfleischplätzchen. Falscher Hase oder was anderes. Neugierig strecke ich meine Hand nach dem Pfanndeckel aus, um ihn vorsichtig hochzuheben. Ein kurzer Blick unter den Deckel wird ja wohl erlaubt sein. Doch bevor meine Hand den Griff erreicht, knackt es hinter mir. Schnell ziehe ich meine Hand zurück. Irgendwie fühle ich mich ertappt. Schuldbewusst drehe ich mich um. Nein, sie steht nicht hinter mir, meine gestrenge Mutter, die mit strengem Blick vorwurfsvoll fragt, du warst doch noch etwa neugierig, Bernd? Nur unerzogene Kinder sind neugierig. Warte, bis das Essen auf den Tisch kommt. Dann wirst du früh genug erfahren, was es heute zu Mittag gibt. Und nun raus aus der Küche. Neugierige Kinder haben hier nichts zu suchen. Nein, ein ungezogenes, neugieriges Kind wollte ich nie sein. Darum habe ich mich immer schuldbewusst von da verdrückt, wo ich bei meiner unbeherrschten Neugier ertappt wurde. Hatte sie wirklich nicht hinter mir gestanden? Meine von einem preußischen Offizier erzogene Mutter, die doch nur einen anständigen Jungen aus mir machen wollte? Merkwürdig, dass ich mich heute noch ertappt und kritisiert fühle, wenn ich einen Pfannen- und Decken- oder Topfdeckel lupfe, weil ein duftender Inhalt meine Neugier geweckt hat. Sie stehen tatsächlich hinter mir, meine Eltern und alle, die mit gutem Gewissen, weil im gültigen Wissen ihrer Zeit, einen anständigen Jungen aus mir machen wollten. Merkwürdig. Und die mir dann also anständige Verhaltensweisen beigebracht haben. Ihre Erziehung hat eine normierende Kraft. Und ich frage mich, wer spricht denn jetzt zu mir, wenn mein Gewissen zu mir redet? Wirklich Gott? Und weiter frage ich mich, was ist es, das da bis heute seine normative Autorität geltend macht und seine normierende Kraft in meinem Leben entfaltet? Woran entsteht mein gutes Gewissen und woran mein schlechtes? Woran? Und schließlich frage ich mich auch, als Vater von 4 Kindern, was habe ich an meine Kinder weitergegeben? Wie und wodurch habe ich ihr Gewissen geprägt? Soweit ich weiß, haben meine Frau und ich nie zu unseren Kindern gesagt, lass das, das tut man nicht. Nie war es uns wichtig, unseren Kindern zu vermitteln, was man tut und was man eben nicht tut. Aber dennoch haben wir nicht darauf verzichtet, unseren Kindern ganz normale Lebensregeln zu vermitteln. Zum Beispiel auch biblische. Eine Lebensregel, die in dem hebräischen Wort Emunah zusammengefasst ist und Verhaltensweisen Ehrlichkeit meint und Zuverlässigkeit meint. Das haben wir unseren Kindern versucht beizubringen. Ebenso wie das alttestamentliche weisheitliche Ideal, Disziplin und Ausdauer im Erreichen langfristiger Ziele zu entwickeln. Also wir haben unseren Kindern nie Fahrräder geschenkt. Sie mussten sich immer 50% des Fahrrades selber verdienen. Und wenn sie die zusammen hatten, haben wir die anderen 50% draufgelegt und dann kriegten sie ein Fahrrad. Und dieses Zusammenverdienen, das hat oft Monate gedauert. Vielleicht manchmal bis zum nächsten Geburtstag. Dann haben die Kinder Zeitung ausgetragen und hier und da ein Baby gesittet oder sowas gemacht und geholfen. Und haben dabei gelernt, ich möchte gerne ein Fahrrad haben, aber es dauert unter Umständen ein halbes oder dreiviertel Jahr, bis ich es kriege. Das sagt schon der weise Salomo, wenn er sagt, schnell erworbener Besitz wird schnell auch weniger. Wer aber händeweise sammelt, der vermehrt seinen Besitz. Händeweise sammeln, Geduld haben dabei, sich Wünsche zu erfüllen. Aber uns waren auch wichtig, einfach den Kindern deutsche Tugenden beizubringen, wie Pünktlichkeit, Ordnung, Hygiene. Alles Gewissensnormierer, von denen die Bibel kein einziges Wort redet. Und es ist nun mal so, unser Gewissen wird normiert, weil durch absolute Normen geprägt. Und weil unser Gewissen normiert ist, prägen wir das Gewissen anderer wieder mit unseren Normen. Die Orientierung an Normen entstammt aber gerade eben nicht aus der Bibel, sondern aus der griechischen Antike und der römischen Antike. Die griechische philosophische Richtung der Stoa hat christliche Idealvorstellungen und Wertvorstellungen so unendlich stark geprägt, dass wir das gar nicht mehr merken. Aber es ist so. Aber auch das lateinische Rechtswesen prägt unser Denken von dem, was richtig und falsch ist, ganz stark. Das heißt, zu einem großen Teil prägt nicht biblische Ethik unser Gewissen, sondern das Normbewusstsein der Gesellschaft oder alter philosophischer Bewegungen, die unsere Kultur geprägt haben. Etwa die Stoa, die griechische philosophische Richtung der Stoa. Jeder, der das kleine Latino macht, hat Cicero gelesen, ja? Einen der bedeutendsten Stoiker der Antike. Kann man unter diesen Umständen tatsächlich noch sagen, Gott prägt mein Gewissen? Durchaus. Die Geschichte des Königs Davids ist ein Beispiel dafür, dass Gott durch ein von ihm geprägtes Gewissen redet. Lasst uns hören. Ich lese jetzt keinen Bibeltext vor, sondern erzähle einige Verse aus 1. Samuel 24 wieder. Und dabei rahme ich die ein in andere Bibeltexte, die zum Leben Davids dazugehören. Am Westufer des Toten Meeres, ich weiß nicht, wer von euch schon mal da war, etwa auf der halben Höhe der Nord-Süd-Ausdehnung liegt Ein Gedi, mitten in einer wüstenhaften Umgebung. Fast so tot wie das Salzmeer ist dort die Halbwüste. Aber Ein Gedi ist grün. Ein Gedi ist ein lieblicher Ort, denn Ein Gedi, die Zicklein-Quelle, ist ein vitaler Wasserfall, der das ganze Jahr hindurch unvermindert kraftvoll Wasser spendet. Und hierhin hatte sich David mit seinen Leuten zurückgezogen. Hier gab es auch im Sommer, wenn die Flüsse in Israel ausgetrocknet waren, ausreichend Wasser für ihn und seine Truppe von ungefähr immerhin 600 Leuten. Doch das war nicht der einzige Vorzug der Zicklein-Quelle. In der Umgebung des Wasserfalls, in den Steinbockfelsen, wie es im Alten Testament heißt, wimmelte es von Höhlen, großen und kleinen. Und Höhlen waren für David genauso lebens- und überlebensnotwendig wie Wasser, denn David war auf der Flucht. Er befand sich in einem Zustand der Dauerverfolgung. Der mächtigste Mann im Land, der König selbst, Saul ben Kisch, trachtete ihm nach dem Leben. Mit seiner geballten Kriegserfahrung, die der Militärkönig Israels in ungezählten Kriegsunternehmungen gesammelt hatte, verfolgte er in unerbittlicher Härte und aller negativer Energie den ehemaligen Hirtenjungen David ben Isai, ihn, den er als einen Vogelfreien aus der Gesellschaft ausgestoßen hatte. Darum waren Wasser und Höhlen für David überlebensnotwendig. Er musste sich vor Saul verstecken und dabei durfte er nicht zugleich verdursten, und das konnte er nur in der Umgebung der Zickleinquelle, in einer der vielen Höhlen, die es dort gab. Und dort, wo die kargen Weideflächen von nacktem Felsgestein abgelöst werden, hat David eine große Höhle gefunden, in der er und seine Leute Platz finden und Schatten in der alles ausdörrenden Mittagshitze. Man hat sich mit Wasser versorgt, in den hinteren Teil der Höhle zurückgezogen, aus Sicherheitsgründen. Hier kann man den kühlen Abend abwarten. Jetzt habe ich eine Seite zu Hause gelassen. Nein, nicht. Ja, schön. Tut mir leid, ich kann das alles, muss das immer schriftlich fixieren. So intelligent bin ich nicht, dass ich das aus dem Ärmel schüttel. Also, David befindet sich in dieser großen Höhle und hat sich bei seinen Männern auf den harten, staubigen Felsboden niedergelassen. Was tun in diesen langen Stunden bis Sonnenuntergang? Davids Gedanken beginnen zu wandern. Was jetzt wohl seine Frau tun mag und wie es ihr gehen mag, der schönen, mutigen Michal, Sauls Tochter, ihr, die ihn so sehr liebt, dass sie sich auf seine Seite gestellt hatte, als ihn die Geheimpolizei ihres Vaters zu Hause überraschte, um ihn an den König auszuliefern. Da hatte Michal ihrem Vater den Gehorsam verweigert und hatte David, ihrem Mann, zum rettenden Sprung aus dem Fenster verholfen. Ein mutiger Schachzug der Liebe und Solidarität mit ihrem Mann, der Michal den unberechenbaren Aggressionen ihres Vaters bedrohlich auslieferte. Seit diesem Tag war David vor seinem Schwiegervater auf der Flucht. Er konnte nicht wissen, dass der seine geliebte Frau aus Rache mit einem anderen Mann verheiratet hatte. Ja, das waren noch Zeiten gewesen, da er als Sauls Schwiegersohn am Königshof lebte. Dass ihm jetzt sein eigener Schwiegervater ans Leben wollte, das war etwas, was David nicht begreifen konnte, bei allem, was bei ihnen in Israel galt. Galt nicht Solidarität als die höchste Form der Gerechtigkeit in Sippe und Familie? Die Familie, das war doch der Ort, an dem man zuallererst mit Solidarität und Schutz rechnen konnte. Wie konnte Vater Saul nur so sträflich seine heiligste Pflicht verletzen? Statt ihn gegen Angriffe von außen zu schützen, bedrohte er aktiv das Leben seines Schwiegersohns. Und das als Familienoberhaupt, das für die Integrität der Gemeinschaft einer Familie und Sippe die Hauptverantwortung hatte. Doch das war nicht alles. Saul stand zu ihm, David, ja nicht nur in einer Familienbeziehung, sondern auch hatte auch eine Verpflichtung in einem ganz anderen Gemeinschaftsverhältnis. David war der hoffnungsvollste, weil erfolgreichste Nachwuchsoffizier in Sauls Berufsheer gewesen. Ein kluger, wagemutiger Anführer, der seinem König zu ungeahnten militärischen Erfolgen im Kampf gegen die Philister verholfen hatte. Hätte David nicht in den kriegerischen Konflikten mit dem absolut überlegenen Gegner so erfolgreich agiert, die Philister wären schon längst Herren im Land gewesen. Als wäre es gestern gewesen, so klang das Siegeslied der Volksmassen David noch in den Ohren. Saul hat seine Tausende erschlagen, aber David seine Zehntausende. So hatten sie gejubelt. Gestern? Gestern? In Wahrheit war das lange, lange her. Damals hatte sie begonnen, die Feindschaft des Königs gegen seinen erfolgreichen Offizier. Der war eben zu erfolgreich und Saul hatte angefangen, sich vor dem Hirtenjungen zu fürchten. Die Furcht entwickelte sich zur Angst, je mehr sich der Hirtenjunge für Saul einsetzte. Doch immer hatte David sich mit allem, was er in die unterschiedlichen Beziehungen investierte, seinem vorgesetzten Dienstherrn, seinem König und Schwiegervater verpflichtet gewusst. Es war seine höchste Ehre, dem Sippenoberhaupt und Herrscher über das Gottesvolk zum Erfolg zu verhelfen. Doch die Angst des Herrschers vor David nahm bald pathologische Züge an. Mal äußerte sie sich in Aggressionen gegen ihn, mal in Depressionen. In Sauls depressiven Phasen kam darum auch auf David noch eine andere Aufgabe zu. Wenn der König im bedrohlichen Dunkel seiner Schwermut versank, sich in sich selbst verkroch und geradezu handlungsunfähig wurde, griff David zu seiner geliebten Harfe, die ihm in Zeiten der eigenen Einsamkeit des Schafehütens zum großen Freund geworden war. Mit seiner Musik hatte er sich damals nicht nur Einsamkeit und Langeweile vertrieben. Sein Musizieren hatte ihn mit Glück erfüllt, mit Harmonie. Musik war für ihn, David, mehr als Zeitvertreib gewesen. Sie war ein Teil seines Lebens geworden, eines lebenswerten, glücklichen Lebens. Und jetzt spielte er die alten Hirtenmelodien und seine eigenen Lieder von damals vor dem König. Und siehe da, Sauls Stimmung hellte sich auf. Davids Musik zeigte heilende Wirkung. Es gelang ihr, den König aus seiner tödlichen Selbstisolation in die Welt der Lebenden zurückzuholen. So besaß Saul in David nicht nur einen loyalen Offizier und solidarischen Schwiegersohn, sondern auch, wenn man so will, einen einfühlsamen Therapeuten. Und vielleicht war diese letzte Beziehung die persönlichste, in der sie sich beide auf sensible Weise als Menschen begegneten. Allerdings offenbarte sich gerade eben hier am deutlichsten, dass der König der Schwache war und sein Diener der Starke. Deshalb konnte gerade dann, wenn David mit seiner Harfe dem König aus seiner Schwermut heraushalf, Davids Depression in Aggression umschlagen. Zweimal hatte David nur mit einer blitzschnellen Reaktion dem Speer Sauls ausweichen können, der ihn beim Spielen treffen sollte. Die panische Angst vor dem Konkurrenten, dessen Solidarität und menschliche Verbundenheit der Geängstete weder wahrnehmen noch würdigen konnte, hatte alle Beziehungen zerstört, die ihn, den König, mit seinem Schwiegersohn, Offizier und Therapeuten David verbanden. Der hatte sich jetzt vor dem Verfolgungswahn des Rasenden, der nur noch das eine Ziel kannte, den Konkurrenten aus dem Weg zu schaffen, in die besagte Riesenhöhle nahe der Zicklein-Quelle Engedi geflüchtet, mit solchen, die gleich ihm gesellschaftlich geächtet und verfolgt waren. Sollte er Saul dafür hassen, dass der ihm das Leben eines gehetzten Tieres aufzwang? Wann würde diese Verfolgungsjagd enden? Und vor allem, wie würde sie enden? Mit einer Versöhnung oder wenigstens einem Vergleich? Mit einer Vertreibung aus Israel, dem Land der Verheißungen Gottes, aus Gottes Land? Außerhalb von Gottes Land müsste David anderen Göttern dienen. Und darum wäre Leben im Ausland für ihn das Ende seiner Gottesbeziehung. Seine Gottesbeziehung aber war für ihn, David, das Wichtigste im Leben. Würde also diese Hetze mit seinem Tod enden? Oder mit Sauls? David schritt auf. Ein ungewöhnliches Geräusch riss ihn aus seinen trüben Gedanken. Vorsichtig blickt er zu seinen Männern hinüber. Ja, offenbar haben auch die was vernommen. Gespannt schauen sie in die Richtung, aus der ein Poltern von Steinen zu hören war. Und dann verdunkelt sich plötzlich die Höhlenöffnung. Eine ungewöhnlich große Person verdeckt fast den ganzen Eingang. David hält den Atem an und dann spürt er es. Die gesamte Mannschaft hat aufgehört zu atmen. Sie alle kennen nur einen in Israel, der so groß ist. Saul ben Kisch, der König. Ihr Feind hat sie gefunden. Doch bevor Sauls Augen sich an das Dunkel der Höhle gewöhnt haben, dreht er den Atemlosen den Rücken zu. Umständlich hantiert er an seinem Obergewand. Und dann hört man etwas plätschern. Offenbar hat auch Saul von der Zickleinquelle getrunken, und das nicht so wenig. Jetzt muss er, wie der Hebräer verschämend sagt, seine Füße bedecken. Dann aber trauen die Eingeschlossenen ihren Augen nicht recht und Ohren nicht recht. Sie sehen, wie Saul sich im Schatten der Höhle niederlässt. Will er sie jetzt bewachen? Doch es dauert keine 2 Minuten, da vernehmen sie aus der Richtung, wo Saul liegt, ein sattes Männerschnarchen. Der ängstlichen Anspannung folgt eine erlösende Entspannung und dann eine fast euphorische Hochstimmung. Das ist die Gelegenheit! Wie atemberaubend! Ihren Erzfeind schickt Gott ihnen in die Höhle, ihn, der alle Regeln und Pflichten von Gemeinschaft, von Solidarität, von Treue verletzt, missachtet, mit Füßen tritt. Das ist der Finger Gottes. Jetzt will Jahwe Gericht an diesem König üben, dem keine noch so verbindliche Beziehung heilig ist. Deutlicher kann Gottes Reden zum Menschen doch gar nicht sein. Gott hat gesprochen. Durch Ereignisse, durch Fakten, wer kann es bezweifeln? Mit solchen Argumenten bedrängen die Männer ihren Anführer David. Sie haben es bis oben hin satt, wie ein gehetztes Wild auf der Flucht zu sein. Jeder von ihnen hat zu Hause Frau und Kinder. Jeder von ihnen sehnt sich nach einem normalen Leben im heimischen Dorf, sehnt sich danach, in Frieden seinen Felder bestellen zu können. Endlich wieder in Ruhe schlafen können, endlich wieder ein bürgerliches Leben führen dürfen, im vertrauten Umfeld von Familie und Sippe. Um ihren Chef zu überzeugen, bemühen sie sogar ein Gotteswort. Dies ist der Tag, sagen sie, von dem Jahwe zu dir gesagt hat, ich gebe deine Feinde in deine Hand. Heute ist der Tag gekommen, David, carpe diem, nutze den Tag, ergreif die Gelegenheit. Auf was für eine Art des Redens Gottes wartest du noch? Was muss Gott noch zu dir reden, damit du es hörst? Wie muss Gott noch zu dir reden? Durch Davids Gewissen. Dieses Gewissen weiß mit großer Sicherheit, Gottes Reden zu ihnen, den Verfolgten, Gehetzten, Geächteten, spricht nicht die Sprache des Todes, sondern des Lebens, nicht die Sprache der Rache, sondern die Sprache der Gnade. Gottes Reden zu ihnen hier in der Höhle angesichts einer baldigen Erlösung von ihrem vagabunden Leben, die lockend und verlockend hinter Sauls Leiche winkt. Dieses Reden Gottes spricht nicht die Sprache einer schnellen, billigen Lösung ihrer Probleme. Gottes Reden macht die Sprache ihres Gewissens nicht überflüssig. Es fordert sie geradezu heraus. Es fordert ihre Verantwortung. Und darum zögert David. Er schneidet dem schlafenden Feind nicht das Leben ab, sondern lediglich einen Zipfel von seinem Obergewand. Allerdings, nach den Regeln altorientalischer Rechtsprechung, hatte er durchaus keine Verantwortung mehr gegenüber Saul. Und Saul hatte keinen Anspruch darauf, von David geschont zu werden, geschweige denn geschützt zu werden. In allen ihren Gemeinschaftsbeziehungen, die sämtlich durch einen Bund rechtsgültig geworden waren, durch einen Vertrag, durch einen Offiziersvertrag, durch einen Ehevertrag, durch einen, sag ich mal so, Therapievertrag, aber ein Vertrag war es ja. In allen diesen Beziehungen hatte Saul gegen die geltenden Bundesregeln verstoßen. Hatte er den Bund gebrochen, die Gemeinschaft erfolgreich kaputt gemacht. Sauls Verbrechen bestand darin, dass er umfassend und fortgesetzt seine Gemeinschaftsverhältnisse mit David zerstört hatte. Saul war ein Räscher, ein Gemeinschaftsbrecher, ein Ungerechter. Nach altorientalischem Recht war David damit von allen seinen Bundesverpflichtungen gelöst. So die Normen des alten Orients, die das Gewissen des altorientalischen Menschen normierten, und das waren auch die Israeliten. Sie waren ein Teil der altorientalischen Kultur. Auch ein hebräisches Gewissen war durch diese Normen geregelt. Bricht jemand den Bund, hat er keinen Anspruch auf Gnade mehr. Warum also zögert David dann, sein gutes Recht in Anspruch zu nehmen? Warum bezeichnet er dennoch und immer noch Saul, diese elende Kreatur, als meinen Gebieter? Weil er Saul nicht nur von der menschlichen Warte aus sieht, eben als königlichen Gebieter, sondern vor allem von Gottes Warte aus. Das sei, sagt David, vor Jahwe fern von mir, dass ich so etwas an meinem Gebieter tue. Ich strecke meine Hand zum Töten nicht nach dem Gesalbten Jahwes aus. Nach dem Gesalbten Jahwes, das sei fern von mir, vor Jahwe, vor dem verantwortet sich David. Und er bezeichnet eben Saul als Gesalbten Jahwes. Versteht ihr? Das Davids Gewissen ist nicht nur von gesellschaftlichen Normen und Rechtsvorstellungen geprägt, es orientiert sich vor allem an Gott. Vor ihm verantwortet David seine Entscheidung und sein Verhalten in erster Linie. Und dabei sieht er nicht nur sich selbst vor Gott, das wäre ja einfach, sondern er sieht auch seinen unerbittlichen Hasser, der ihn seit Jahren gnadenlos verfolgt und nach dem Leben trachtet vor Gott, in dessen Beziehung zu Gott. Diesen herzlosen und gewissenlosen Gewaltmenschen, der sich rücksichtslos über alle menschlichen göttlichen Bindungen hinwegsetzt, den bezeichnet David als Gesalbten Jahwes. Das ist völlig korrekt und das ist völlig ungewöhnlich. Korrekt ist, dass Saul tatsächlich im Auftrag Samuels zum Fürsten, im Auftrag Gottes von Samuel zum Fürsten über Israel gesalbt wurde, zum Nagid. Nicht zum König, aber zum Fürsten. Es war noch wichtiger. Mit diesem heiligen Geschehen hatte Gott selbst Saul zum geistlichen Oberhaupt über sein Volk eingesetzt, als Gesalbter Jahwes aber stand Saul zu Jahwe in einer Beziehung, die der Gott Israels niemand anderem gewährte. Er war ein Maschiach, ein Erwählter, ein von Gott geadelter. Und obwohl Saul nach anfänglichem Gehorsam gewiss später dieser seiner Berufung nicht nachgekommen war, ja, obwohl er gerade in der Verletzung seines geistlichen Auftrags mit Gott in Konflikt geraten war und Gott ihn deshalb verworfen hatte, blieb der Status des Gesalbten Jahwes dennoch weiterhin für Saul bestehen. Alttestamentliche Gnade. Dieser Versager, Saul, bleibt der Gesalbte der Gesalbte Jahwes. Der Erwählte. Und nichts anderes als dies setzt David den Argumenten seiner Kameraden dort in der Höhle bei En-Gedi entgegen. Das Ungewöhnliche daran ist, dass David seine Beziehung zu Saul eben nicht von all den negativen Erfahrungen mit diesem Mann her definiert, sondern von Gott. Und hier fühle ich mich total angesprochen. Wie sehe ich denn die Leute, die ich nicht mag oder die mich nicht mögen? Ich definiere immer meine Beziehung zu diesen Leuten von meinen negativen Erinnerungen an Menschen mit denen. Das macht David nicht, sondern er sieht den Saul in seiner Beziehung zu Gott und definiert seine Beziehung zu Saul von daher. Er definiert seine Beziehung zu Saul von Gottes Erwählung Sauls. Von der Beziehung, die Saul zu Gott hat und Gott zu Saul. Man könnte sagen, Davids Gewissen wird nicht von Normen, sondern von Beziehungen geprägt. Das ist nicht falsch, aber das wäre zu wenig. Wären es lediglich Beziehungen, dann hätte das altorientalische Gesetz David das Recht gegeben, nicht den Schnitt unten am unteren Ende des Gewandes anzusetzen, sondern oben, da wo der Kopf sitzt. Dazu hatte eigentlich vom Gesetz her David jedes Recht. Nach altorientalischem, alttestamentlichem Gesetz hatte Saul mit seinen Bundesbrüchen seinen Kopf längst verwirkt. Tatsächlich aber orientiert sich Davids Gewissen nicht an Beziehungen allgemein, sondern an seinen Beziehungen zu Gott. Und die nun besteht, weil Gott den Menschen Saul einer speziellen Gemeinschaft mit sich gewürdigt hat. Die macht Saul zu einem unvergleichlichen Menschen, gerade zu einer unantastbaren Person. Dass nun David es schafft, dort in der Höhle bei der Zikleinquelle seine von Sauls Gemeinschaft mit Gott hergewonnene Gewissensentscheidung gegen die seiner Leute durchzuhalten, die ihn bedrängen und bedrängen und bedrängen. Dass David es schafft, seinen Erzfeind in dessen Gottesbeziehung zu sehen und dass er von daher auf Rache verzichtet, beziehungsweise auch nur auf einen menschlich verstehbaren Befreiungsschlag. Das ist das Ungewöhnliche an seinem Verhalten. Weil David sein Gewissen von einem Gemeinschaftsdenken hat prägen lassen, in dem Gott die Hauptrolle spielt, ist er in der Stunde höchster Versuchung in der Lage, nicht den einfachen, den kurzen Weg aus seiner Lebenskrise zu suchen. Er weiß, weil er sich dagegen entschieden hat, regulierend in das Gemeinschaftsverhältnis einzugreifen, das Gott mit Saul hat und Saul mit Gott, regulierend eingreifen hieß, Saul töten. Darum wird er jetzt einen langen, schweren Weg gehen, wenn er auf dieses Töten verzichtet. Und das Problem ist eben, dass er seinen Männern auch diesen schweren Weg auch zumuten muss. Er kann ihnen den nicht ersparen. Und eine letzte Beobachtung. Ich finde es auffällig, dass David die Ruckzuck-Vorschläge seiner Freunde nicht mit der Tora, mit den Geboten zurückweist. Etwa so. Wie bitte? Ihr wollt einen hebräischen Bruder töten? Kennt ihr nicht die 10 Gebote? Wisst ihr nicht, dass Mose fordert, du sollst nicht töten? Das bezieht sich doch auf die hebräischen Lebens- und Volksgenossen. Wie könnt ihr euch dermaßen über Gottes Gesetze hinwegsetzen? Ich jedenfalls nehme Gottes Gebot ernst. Mit mir ist Mord nicht zu machen. Nein, mit keiner Silbe erwähnt David das 6. Gebot des Dekalogs, der 10 Gebote. Mit keiner Silbe. Ich finde es erstaunlich. Gott redet durch ein Gewissen, das sein Beurteilungsvermögen nicht an Normen, Geboten gewonnen hat, sondern an Gottes Beziehung zu Israel und Israels Beziehung zu Gott. Die Beziehung Gott-Mensch nun hat Auswirkungen auf Verhaltensweisen in Beziehungen der Menschen, mit denen Gott in Beziehung getreten ist, also des Gottesvolkes untereinander. Und zwar auch in Extremsituationen. Der Blick auf die Beziehung, die der Feind zu Gott hat, befähigt David, die Gefühle der Rache oder auch nur der Angst nicht die Oberhand gewinnen zu lassen, sondern so zu handeln, dass Leben geschützt wird, dass Gemeinschaft bewahrt wird und dass der Gegner, man höre und staune, bei dem Gegner Einsicht in sein eigenes Versagen entsteht. Als Saul später erfährt, dass David in der Höhle von En-Gedi auf Rache an ihm verzichtet hat, ist er im Innersten getroffen. Die biblische Geschichte sagt, dass Saul anfängt zu weinen. Und dann antwortet er, du bist gerechter als ich, David. Du bist gerechter als ich. Denn du hast mir Gutes erwiesen, während ich dir Böses angetan habe. In all meinen Gemeinschaftsverhältnissen mit dir habe ich dir Böses angetan. Und du hast mir dafür nicht Böses angetan, sondern stattdessen Gutes erwiesen. Und darum bist du gerechter als ich. David hat die Einsicht in die eigene Schuld erwirkt mit seinem Verhalten. Gut, dass David auf das Reden Gottes durch sein Gewissen gehört hat. Ein Gewissen, das im Volk Israel im Laufe von Jahrhunderten an dem Beziehungsgeflecht zwischen Jahwe und seinem geretteten Volk geschärft wurde, gereift war. Und wenn wir das verstanden haben, werden wir mit Überzeugung sagen können, ja, auch heute noch redet Gott durch mein Gewissen. Und zwar redet er heute durch ein Gewissen, das sich in dem Beziehungsgeflecht entwickelt hat und entfaltet, das eben seit 2000 Jahren zwischen Gott und seinem geretteten Volk der Gemeinde besteht. Diese Beziehung aber muss Generation für Generation wieder neu geknüpft werden, neu gepflegt werden. Sie beginnt dort sich zu entfalten, wo du dich aktiv in Gottes Rettung hineingestellt hast und dadurch vom Tod zum Leben übergewechselt bist, wo du deine Todesexistenz dir von Gott hast abnehmen lassen und dir im Gegenzug dafür eine qualitativ neue Existenz hast übereignen lassen, ein Leben, das im Leben Gottes selbst seinen Grund hat. Besaß Israels erster König Saul bereits eine ganz spezielle Beziehung zu Gott, so ist heute Gottes Beziehung zu dir und zu mir eine unvergleichlich intensivere, ja geradezu exklusive, denn Gott hat für dich persönlich seinen Sohn am Kreuz sterben lassen, hat ihn dort annageln lassen, damit du und damit ich in seiner guten göttlichen Gemeinschaft leben können. Und das gilt unumstößlich. Das gilt heute, das gilt hier, jetzt und für immer. Das gilt für alle Ewigkeit. Okay, damit wäre das Leben auf dieser Erde ja eigentlich ein pures Vergnügen. Wenn es nicht die anderen Christen gäbe, ich meine natürlich nicht die Mehrheit der sympathischen, der netten Christen, ich meine die ganz kleine Minderheit von unangenehmen, ja geradezu unausstehlichen Charakteren, ich meine die, die einem das Christsein, ja das ganz normale Leben wirklich schwer machen, um ehrlich zu sein, zur Hölle machen können. Ich habe mal von einem Christen gehört, der hat gesagt, wenn dieses Ekelpaket, dieser Typ, der sich Christ nennt, wenn der in den Himmel kommt, dann will ich da nicht hin. Mit dem will ich den Himmel nicht teilen. Der macht mir den Himmel noch zur Hölle. Ja, das gibt es. Natürlich sind sie nicht so brutal wie König Saul. Ihren Speer werfen sie nicht nach dir. Aber ihr Verhalten kommt einem subtilen Töten sehr nahe, einem seelischen Mord. Und das macht dich kaputt. Immer und immer wieder schaust du dir deine Wunde an, die der andere dir gerissen hat. Immer und immer wieder neu siehst du sie bluten und hältst ihm, der dich verletzt hat, seine Gemeinheit vor, seine Hinterhältigkeit, seine Sturheit, seine nicht enden wollende Heuchelei. Der Blick auf die Bosheit des Mitchristen lässt deinen Magen sich zusammenkrampfen. Und dann kannst du Davids Leidensgenossen so gut verstehen, deren Gewissen den schlafenden König Saul in der Höhle bei Engedi als Gottes Offerte an ihre Schwerter verstanden haben. Und genau hier eröffnet Gott dir die Chance, dein Gewissen von ihm prägen zu lassen. Das geschieht nämlich dann, wenn du den christlichen Saul in deiner Gemeinde als einen Menschen erkennst, mit dem Gott eine unvergleichlich exklusive Gemeinschaft eingegangen ist. Eine Beziehung, die du ja auch selbst genießt und in Anspruch nimmst. Und das deshalb, weil du dich dem Geschenk eines qualitativ neuen Lebens aus der Hand des Gekreuzigten anvertraut hast. Aus der Hand dessen, der sich für dich ans Kreuz nageln ließ und für deinen Bruder, für deine Schwester in der Gemeinde ans Kreuz nageln ließ. Genau für das Ekelpaket, mit dem du unter Umständen nicht den Himmel teilen willst. Gott will dir das Gewissen geben, mit dem der Gejagte und Gehetzte David seinen Verfolger, seinen Schwiegervater und Herrn betrachten konnte. Wenn du siehst, wie Gott den Sünder, die Sünderin neben dir liebt, wie er ihnen seine exklusive Gemeinschaft nicht entzieht, so wie er ja auch dir, dem Sünder, seine Gemeinschaft nicht entzieht. Dann lass Gott durch dein Gewissen reden. Dann höre ihm zu, wie er dich fragt, schaffst du es, deinen christlichen Peiniger mit meinen Augen der Liebe und Vergebung zu sehen? Kannst du ihn in deine Arme schließen, wie ich, Jesus, ihn in meine Arme schließe? Gelingt es dir, Gutes, ihm Gutes zu tun, weil ich ihm in der Gemeinschaft, in der er mit mir lebt, Gutes tue? Kannst du mit ihm barmherzig sein, weil ich ihm meine Barmherzigkeit nicht verweigere? Anders als König Saul habe ich ihn ja nicht verworfen. Kannst du gerecht sein? Ja, Gott kann durch unser Gewissen reden. Und er will durch ein Gewissen reden, das sich nicht an Normen orientiert, sondern das seine Sehschärfe aus der Beziehung gewinnt, die Gott nicht nur mit mir pflegt, sondern auch mit jedem Christen, auch und gerade mit dem Unangenehmen, ja, mit dem Bedrohlichen, für den es besser wäre, er würde uns nicht in der Höhle von Engedi begegnen. Vielleicht gibt es einen solchen Christen in deinem Leben, einen, vor dem du auf der Flucht bist. Und vielleicht hat Gott ihn dir gerade jetzt in deine Höhle geschickt, in die du dich vor diesem Kerl zurückgezogen hast. Ja, vielleicht erwartet Gott gerade von dir eine ähnliche Gewissensentscheidung, wie David sie getroffen hat. Dann höre auf Gottes Reden durch dein Gewissen. Nicht der Blick auf die Verletzungen, die dir der andere zugefügt hat, nein, der Blick auf die Beziehung, die dein Feind zu Gott hat, wird dich befähigen, die Gefühle der Rache und der Angst nicht die Oberhand gewinnen zu lassen. Ich habe nicht gesagt, die Gefühle nicht zu haben, sondern nur gesagt, die Gefühle nicht die Oberhand gewinnen zu lassen, sondern so zu handeln, dass du Leben schützt, Gemeinschaft bewahrst und vielleicht bei deinem Gegner Einsicht in das eigene Versagen bewirkst. Wäre doch gut, oder? Saul ist schon lange tot und David auch. Doch der Gott, der beiden seine Gemeinschaft schenkte, lebt heute unter uns und ist heute immer noch derselbe wie zu Zeiten David. In unseren Tagen hat er nicht weniger Möglichkeiten, neue Anfänge zu schenken, Versöhnung zu schenken, gegenseitige Annahme zu bewirken, auch in deinem und meinem Leben. Und wenn es auch immer ein Geschenk Gottes bleibt, dass Versöhnung gelingt, habe ich oft genug erlebt, es ist und bleibt ein Geschenk. Die Tür zu diesem Geschenk öffnet sich meistens erst dann, wenn du das Wagnis eingehst, aus deiner dunklen Ecke deiner Höhle auf das Untier am Höhleneingang zuzugehen. Und wenn du dann deinen Saul vor dir siehst, wie er in seinem Obergewand vor dir liegt, weißt du, den Zipfel dieses bedrohlichen Obergewandes kann nur ich abschneiden. Just do it. Mach es. Amen.